Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik aktuell. Sven, ich bin immer noch anfangs faul, fange an.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hier ist der Sonnenschein von Hin und Weg und mir gegenüber auch heute wieder unsere kleine Gewitterwolke. An Jans. Letzte Woche warst du so ein bisschen ne, du warst nicht ganz so gut drauf. Da fehlte ein bisschen der Sonnenschein, ne? Da hast du wieder lieber mal ein paar Blitze und ein bisschen Donner abgelassen. Aber jetzt geht's ja wieder besser.
Der lila Launebär ist wieder zurück. Ja.
Nein, aber man muss ja auch sagen, ne, wir haben ja auch viel Zuspruch bekommen, ne? Also wir haben ja über Holiday Shaming gesprochen. Und da hast du dich mal ein bisschen zu geäußert. Und wir haben ja wirklich auch sehr viel positiven Zuspruch dafür erhalten.
Ganz genau. Wir wollen nicht heute nochmal ins Detail gehen. Ich glaube, die, die reingehört haben, wissen, worum es geht, wissen auch, welche Worte ich gewählt habe zu diesem Thema. Ein paar Leute haben sich gemeldet und gesagt, ja, aber da kann doch keiner was für. Das Virus ist, wie es ist. Naja, das Virus ist, wie es ist, ne? Aber wie man darauf reagiert und vor allem, wie man Menschen, die reisen können und wollen und in sichere Zielgebiete fahren wollen, wie man die behandelt und wie man damit umgeht, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Aber wir wollen nicht ins Detail gehen. Hört rein, letzte Folge, Folge 47, in der wir auch mit Mirko Reh, dem Fernsehkoch, gesprochen haben. Könnt ihr euch selbst nochmal ein Bild machen. Wir würden uns freuen, wenn ihr das tut. Sven, ich habe aber eine Frage letzte Woche nicht stellen können, die du mir gestellt hast. Was ist dein Lieblingsessen?
An mich?
Du warst ganz scharf darauf, mir das zu erzählen, habe ich das Gefühl. Und dann bin ich dich
so, also nein,
meine Tirade. Kochsendung.
Mein Lieblingsessen. Ich glaube, so ein Lieblingsessen gibt's nicht, ne? Also ich mag.
Du hast betont, dass du mehrere hast. Also ja, jetzt hast du mal 2 Minuten den Hörern und Hörern, ob sie es wissen wollen oder nicht, zu erzählen, was du gerne isst. Also leg los. Ne?
Also ich hole mir in der Zeit einen Kaffee. Mediterrane Küche natürlich, italienische. Ich mag aber auch sehr die asiatische Küche in all ihrer Vielfalt. Chinesisch, japanisch, koreanisch, thailändisch, das kann man, vietnamesisch, das kann man alles nicht vergleichen. Und ich finde das super gesund. Also schwierig, wirklich schwierig. Ich im Winter gerne mal irgend so ein Wildbraten mit Klößen und Rotkraut. Mhm. Damit kann man mich glücklich machen. Ja, ey, und manchmal ganz einfach, ne, einfach nur die Trüffelspaghetti.
Frag mich mal, wenn wir über solche Themen reden, wie viele Hörer in diesem Moment abspringen und den Podcast ausmachen. Weißt du, also jetzt nicht nur auf dich bezogen, aber wenn ich irgendwie letzte Woche über Spargel geredet habe, so das interessiert wahrscheinlich keinen Menschen, ne?
Ja, wenig. Also spult vor, ne? Ungefähr ab Minute 7 oder 8 geht es dann weiter zum heutigen Gast.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr uns erzählen wollt, was ihr gerne esst, könnt ihr uns gerne schreiben auf Instagram.
Gerne mit Foto auch, ne?
Ja, gerne auf Foto. Instagram oder Facebook unter Hin und Weg Podcast. Wir sind sehr daran interessiert, sag ich jetzt mal.
Und natürlich, was ich vergessen habe, Biblis Käse. Super lecker.
Ist unglaublich. Unglaublich, dass du dieses Wort erwähnst. Ja, und ja. Das, liebe Hörer, wenn ihr spät erst in unserer Podcast-Evolution sozusagen eingeschaltet habt, in den ersten gefühlt 15 Folgen haben wir immer wieder mal über Biblis Käse geredet. Eine badische Spezialität, die ich eigentlich gar nicht mehr erwähnen darf. Deswegen die Überraschung, dass Sven damit jetzt kommt. Ja. Aber hört ruhig rein in die ersten 10 bis 15 Folgen. Ihr werdet Freude
locker haben. Folge 2 bis 15 ungefähr. Ja.
Eins von vielen Dingen, die ich nicht mehr sagen darf, die bis mir einen Maulkorb erteilt hat, unter anderem. Du hast eben Thailand, Asien erwähnt und ganz viele Länder und deren Küche. Sven, es gibt einige Länder, in denen wir nicht gehört werden. Wir werden in über 80 Ländern gehört, aber es gibt immer noch einige Länder, in denen Menschen uns nicht hören. Und ich will hiermit eine Challenge aufstellen, dass wir das schaffen, auch in diesen Ländern. Ich zähle gleich mal ein paar auf, dass wir auch dort Hörer bekommen. Also,
jetzt wundert es mich aber, ne? Also ich dachte, ich ging locker davon aus, dass wir jetzt so nach einem Jahr, dass unser Qualitätspodcast überall in der Welt gehört wird.
Wir werden überall in der Welt gehört. 82 Länder. Aber es gibt einige Länder, in denen wir nicht gehört werden. Also in Pakistan wurden wir noch nicht gehört.
Sofort hinreisen.
Hier die Challenge, genau, damit die IP-Adresse einmal gelockt wird. Hier die Challenge an unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr jemanden in Pakistan kennt, empfiehlt uns doch mal. Ne? Also wäre ganz gut, wenn die Person auch Deutsch versteht. Ne? Sonst wird das eine ziemlich langweilige oder eine noch langweiligere Angelegenheit. Madagaskar, dort haben wir noch keine Hörer. Oh. In Myanmar haben wir noch keine Hörer. In Kambodscha. Und jetzt kommt's, der Hammer, in Island wurden wir noch nicht gehört.
Nein, das wundert mich aber sehr.
Ja, Mongolei, keine Hin- und Weghörer. und in Kasachstan auch keine Hin- und Weghörer. Und wenn ihr jetzt denkt, ja klar, warum sollte euch da auch jemand hören, dann sage ich euch mal, wo wir gehört werden. Wir werden gehört in Usbekistan, haben wir Hörer und gar nicht so wenige. In Guatemala, in Bangladesch, im Iran werden wir gehört. Da haben wir, weiß nicht, ja, ich glaube 15 Hörer oder so, aber immerhin. In Jordanien, in Georgien und auch in Simbabwe wurden wir schon gehört. Also, Challenge, wir möchten in Pakistan, Madagaskar, Myanmar, Kambodscha, Island, Mongolei und in Kasachstan gehört werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das schafft, dann sind wir dankbar.
Ja, auf jeden Fall. Was heißt, wenn die hören, ne? Ich finde, da sind wir auch selbst ein bisschen, sind wir gefordert.
Okay, hier meine Challenge
an dich. Wir müssen uns mal Gedanken machen,
ne? Meine Challenge an dich, lieber Sven.
Aber vielleicht nutzen wir das ja in der Sommerpause.
Ganz genau. Und damit der Übergang zu der Ansage. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden eine Sommerpause machen. Wir sind gerade dabei, uns was ganz Tolles für diese Sommerpause auszudenken. Wir werden nicht ganz weg sein, aber wir werden ein bisschen weniger da sein. Wir werden von ungefähr Mitte Juli bis Mitte August ein kleines Päuschen einlegen, sozusagen zu unserem einjährigen Jubiläum, sind dann aber Mitte, Ende August wieder für euch da in neuer Frische mit neuen Ideen, neuen Gesprächspartnern und neuen Themen natürlich auch.
So viel davon verraten. Wir werden mit Rat und Tat euch zur Seite stehen. Quasi werden wir das Dr. Sommerteam für euch über den Sommer. Oh, wie lustig. Spätestens jetzt schalten alle aus.
Jetzt habe selbst ich Lust auszuschalten.
Jetzt sind wir alleine.
Ja, spätestens jetzt. Eigentlich wollte ich ja noch Gratulation aussprechen. Es gibt ja diverse Fam-Trips, die jetzt gerade stattfinden in diverse Regionen, aber es ist ein bisschen schade. Es war gerade ein großer Fam-Trip, der in die Domrep ging. Ne?
Mhm. Lief wohl auch super. Also ich habe die ganzen Sachen verfolgt. Also sind ja auch viele Medienvertreter mitgefahren.
Viele Reisebüros, also, Expedienten,
ja, genau,
tolle
genau.
Bilder.
Also, genau, tolle Bilder aus Domrep bekommen. Es ist wahnsinnig, was da auch aufgefahren worden ist. Condor war mit dabei und so weiter und so fort.
Tolle Bilder aus dem Flugzeug auch.
Genau. Videos aus dem Flugzeug. Ja. Also es ist rundum gelungene Veranstaltung. Ne? Alle waren begeistert. Es sah traumhaft schön aus. Und dummerweise irgendwie die Gruppe kam zurück und RKI hat es wieder zum Risikogebiet erkoren. Hoffen wir, dass das bald wieder verschwindet, diese Einschätzung. Und ja, Domrep ist sicherlich ein sehr, sehr schönes Reiseland, eine sehr, sehr schöne Destination, wo man nach der harten Zeit der Pandemie mal die Seele baumeln lassen kann.
Eine gute Freundin von mir war gerade da letzte Woche. Zufällig auch zeitgleich, hat Urlaub gemacht.
Ein Kollege von mir war auch zwei Wochen, 10 Tage war er jetzt gerade in der Domrep und war begeistert.
Ja. Trotzdem, alle, die dort jetzt waren, schön und danke, dass ihr so viele Bilder und Videos geteilt habt, auch auf der Seite unseres Medienpartners Touristik aktuell. Tolle Videos zu sehen, wie gesagt, mich hat vor allem beeindruckt, fand ich sehr herrlich. Video der Cockpit-Ansage im Flugzeug dem Start in Frankfurt. Also irgendwie ein ganz tolles Gefühl zu sehen, dass die Leute im Flugzeug sitzen, gute Laune haben und wie gesagt, wieder die Destinationen erkunden, Expedienten, Famtrip. Also hoffen wir, dass das bald wieder richtig losgeht und dass das Holiday-Shaming ein Ende hat. Damit wieder der Brückenschlag zu diesem Thema, denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast, Sven.
Ja, also ein Gast mit einer gewissen Vorgeschichte, genau. Nämlich, ich habe ihre Agentur übernommen im Jahre 2015. Wir hatten uns, vielleicht erzählen wir da auch gleich ja noch drüber, jetzt einfach nur ganz kurz. Also wir hatten uns kennengelernt, ich hatte sie angefragt wegen einem Projekt und ja, nach ein paar Treffen hat sie mir ihre Agentur angeboten, wo ich sehr überrascht war. Und deswegen, bin ich ihr sehr dankbar. Ne? Und wir kennen uns schon länger, haben uns dann eigentlich nie in den Augen verloren, waren immer stetig im Kontakt. Und jetzt hat sie ein Buch herausgebracht mit dem Thema Covid-19, Pandemie, ihre Gedanken zu der ganzen oder zu den letzten 15 Monaten. Und ja, das war dann jetzt einfach der perfekte Zeitpunkt, sie auch als Gast hier bei uns zu haben.
Ja, ein tolles Buch, ganz besonders aus der Sicht der Touristik. Ne? Also bin ich sehr, sehr gespannt auf das Gespräch und ja, ich freue mich sehr.
Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
Sie Sie war in einem anderen Leben einmal Flugbegleiterin, wurde danach Journalistin, wechselte in den 90er Jahren in den PR-Bereich und machte sich im Jahr 2000 mit einer PR- und Marketingrepräsentanz für touristische Produkte und Destinationen selbstständig. Das tat sie fast zwei Jahrzehnte lang sehr erfolgreich, bis sie ihre Agentur an einen jungen, talentierten PR-Berater namens Sven Meyer verkaufte. Danach gründete sie den Reiseveranstalter Galapagos Pro, der bis zur derzeitigen Krise wie alle ihre Unternehmungen sehr erfolgreich lief. Die Krise hat aber auch sie, ihre Mitarbeiter und ihre Partner arg gebeutelt und im Frühjahr 2020 fing sie an, ein Tagebuch über ihre Erfahrung in der Corona-Krise zu schreiben. Aus diesen Tagebüchern ist ein Buch geworden und wir freuen uns sehr, heute mit einer ganz besonderen Frau zu sprechen. Herzlich willkommen, Beate Zwermann.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Hallo, liebe Beate. Schön, dich mal wiederzusehen.
Ja, das stimmt.
Beate, vorweg müssen wir natürlich das Verhältnis zwischen dir und Sven noch einmal ein bisschen genauer beleuchten. Das ist ja was ganz Besonderes, dass du jetzt hier bei uns im Podcast bist. Muss auch dazu sagen, wie ist denn das für dich, wenn du jetzt so Sven agieren siehst in einer Firma, die sozusagen deine Initialen trägt? Wie ist das?
Ja, also er ist der absolut beste Nachfolger, den ich finden konnte. Ne? Also ich
werde rot.
Ja, doch. Ich habe ja durchaus andere Angebote gehabt, aber der Sven, der kam vorbei und wollte kooperieren und dann hat er gesagt, und das war total sympathisch und irgendwann habe ich gedacht, naja, vielleicht willst du es ja doch kaufen. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, also so ein junger Wilder, der bereit ist, einfach diese kreativen Sachen, die ich immer gemacht habe, weiterzuführen und sie auch dann ja so erfolgreich weitergeführt hat. Ne, das ist toll. Also wenn ich jetzt hier sitze und sehe, für viele, wie viele Destinationen ihr noch arbeitet weiterhin und die ganzen Fluggesellschaften, viele davon hatten wir ja auch schon früher und ja, perfekt, ganz, ganz toll.
Sven, das geht stolz. Das geht runter wie Öl, Sven, oder?
Ich könnte ewig zuhören, überhaupt gar kein Problem. Aber man muss ja auch sagen, ne, also Beate hat mir ein gesundes Unternehmen hinterlassen. Also ich habe bestimmt am Anfang nicht immer die schlauesten Entscheidungen getroffen, aber das konnte ich mir am Anfang erlauben, weil ne, BZ.com einfach gesund war und gut aufgestellt war. Und also nochmal vielen Dank dafür, Beate, dass du das Vertrauen deiner Agentur in meine Hände gelegt hast.
Ja, gerne.
So, das war's.
Genau. Bisschen Lobhudelei und jetzt kommen wir ja...
Schnellfrage.
Nein, wir wollen ja eigentlich ja viel, viel Zeit mit deinem Buch oder besser gesagt vielleicht auch Tagebuch heute darüber reden. Und du hast ja seit der Krise angefangen, dieses Tagebuch zu schreiben und daraus ist jetzt ein Buch geworden. Mit welchem Ziel hast du dieses Buch geschrieben? Oder warum musstest du das niederschreiben? Fragen wir mal so.
Ja, das musste einfach aus mir raus. Also ich meine, wir alle waren ja Zuschauer in etwas einer dramatischen Oper, würde ich mal sagen. Und nicht nur Zuschauer, sondern wir waren einfach auch mittendrin. Ja, und wir konnten nichts machen. Ja, also du konntest nur gucken und denken, das geht doch gar nicht, das gibt's doch gar nicht. Ne? Und das musste irgendwann zu Papier. Ja, der Auslöser war im Grunde genommen ein Radiointerview, HR1. Höre ich manchmal und da fragte die Journalistin jemanden, wie man sich jetzt fühlt, wenn man Angst hat vor Insolvenz. Da bin ich in meinem Auto fast geplatzt und habe gedacht, es gibt, also ja, wie kann man so eine blöde Frage stellen in so einer Situation? Und dann habe ich gesagt, da habe ich versucht, die anzurufen und die kriegst ja keinen ans Telefon. Also habe ich angefangen, das aufzuschreiben. Auch und umso mehr ich war, umso mehr ist dann letztendlich aus mir rausgeflossen. Und es war jetzt zum Schluss, also gerade dieses Tagebuch ist wirklich, seitdem geht es mir super viel besser. Ja, weil alles, was ich eh sagen wollte zu dieser Krise, steht da drin.
Lass mich noch einmal ein bisschen nachhaken, weil, also wann war das genau? Weil ich weiß noch, wie ich war im Januar, war ich noch in Asien unterwegs, 2020, und kam dann zurück und dann wurde ja ITB abgesagt. Und tatsächlich dachte ich am Anfang, also im März 2020, na, Pfingsten 2020 wird das vorbei sein. Ne? So Mai, Juni, denke ich, wenn das Wetter auch wieder schöner wird. Ja, dachte ich am Anfang. Ne? Also da war einfach diese schlimme Stimmung bei mir noch nicht. Wann war das, wo du dann anfangen gesagt hast, es muss jetzt raus? Weißt du das noch? Also war das vor dem ersten Sommer oder jetzt im Herbst?
Also bei mir war es so, dass ich am Anfang nicht geglaubt habe, habe ich ja schon gesehen, was in China passiert. Das haben wir alles beobachtet. Und Andi, dich habe ich nicht beneidet, ne? Also das war furchtbar, ja. Und mein großer Schock war der 11. März, das ist ja mein Geburtstag. Da saß ich in einem peruanischen Restaurant, habe mit zwei Leuten da gegessen und da rief dann die WHO die Pandemie aus. Und das war für mich, da habe ich gedacht, jetzt alles vorbei erstmal, ne? Und ich habe auch gedacht tatsächlich, dass es spätestens im August wieder losgeht. Ich hatte ja die ein oder andere Wette auch laufen, ne? Mit dem Jörg Ehrlich von Diamir. Wir haben um Shampoos gewettet, dass es wirklich im September wieder gut ist. Und es war ja dann nicht wieder gut.
Ich möchte nur, ich bin nicht der Einzige, der irgendwelche Wetten verliert. Es kommt in den besten Kreisen vor, Andi.
Okay.
Ja, also ich bin auch durchaus bereit zu wetten, ne? Wenn ich meine, ich könnte die gewinnen, ne? Ja, und dann habe ich immer wieder, ja, wirklich, das war der Auslöser, ich glaube, es war der 4. oder 5. April, dass ich dieses Interview gehört habe. Und dann habe ich mich abends hingesetzt und in meinem Kopf habe ich immer beim Joggen und so weiter geschrieben. Und dann floss das einfach aus mir raus, die ganze Zeit im Grunde, ja, also seit Anfang April.
Dein Buch stellt ja zwei staatliche und auch gesellschaftliche Modelle gegenüber. Das des Entwicklungslandes Ecuador und das der Industrienation, in Anführungsstrichen, Deutschland. Du bist mit Ecuador sehr verbunden. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, aber auch ein bisschen mehr über dein Buch und wie das sozusagen aufgebaut ist, also auch aus dieser Perspektive Ecuador und Deutschland?
Ja, ich habe mich ja sehr spezialisiert. Also Ecuador ist seit 1989 meine zweite Heimat. Da habe ich mich in ein Land verliebt, nie in einen Ecuadorianer, aber in das Land. Und es ist aus meiner Sicht, es ist eines der, wenn nicht das schönste Land der Erde. Und ich mache auch sehr viel für das Land, ne? Also auch nicht, ohne dass ich da was verdiene, genauso viel für die Galapagos-Inseln. Und jetzt in der Pandemie habe ich praktisch zwei Welten gehabt. Ja, ich arbeite da drüben mit einer Agentur zusammen, die heißt auch Galapagos Pro Ecuador. Und ich habe genau gesehen, was die da alles machen und was wir machen, ja. Und teilweise habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht, ja. Wie kann so ein Staat sich so auf die Hinterbeine stellen? Und zwar sofort, ne? Also die haben sofort angefangen zu überlegen, wie bekämpft man die Pandemie am besten, und haben Hygienekonzepte entwickelt, die umgesetzt und ihre Leute wieder laufen lassen. Und hier hat man sich ganz lang um Hygienekonzepte gestritten. Ja, darf ich die Maske tragen? Ja, es war ja eine Maskenpflicht von der Innenstadt bis zur Artigasallee. Und danach gab es die nicht mehr. Da habe ich mich mal gefragt, wie das denn? Ne? Und ja, und
also kurz für alle Nicht-Frankfurter, das ist der innere Zentrumsbereich von Frankfurt. Wird umgeben von einer Allee, von einem Alleenring, und den hatte Beate gerade gesagt. Und nur da herrschte Maskenpflicht. Außerhalb war keine Maskenpflicht. Nur für alle Nicht-Frankfurter.
Ja, das haben ja auch viele erlebt, ne?
Ja, genau.
Ja, und so ist dann letztendlich, das war dann der rote Faden durch mein Leben in den letzten 15 Monaten, war zu schauen, was machen die da drüben und was machen wir hier. Ja, und die Ecuadorianer sind nie richtig in eine zweite Welle. Im Gegenteil, sie sind die ganze Zeit lang runtergegangen. Jetzt mal im März sind sie ein bisschen hochgegangen, weil sie halt extremst Karneval gefeiert haben. Aber wie? Ne? Und ansonsten hält sich das Land stabil. Ne? Und das war dann auch letztendlich der rote Faden für mein Tagebuch. Ja, plus die ganzen Aktionen, die ich gemacht habe in der Zeit.
Du sprichst gerade von Hygienekonzepten, und das hört sich ja fantastisch an, wie Ecuador da durch die Krise gekommen ist. Was haben die konkret gemacht? Also gab es dann noch was anderes außer Masken? Haben die Grenzen auch zugemacht und gesagt, okay, jetzt erstmal zwei Wochen komplett Stillstand? Oder was war konkret in Ecuador, so dass die dadurch viel besser durch die Krise gekommen sind als wir?
Ja, das Land war von Mitte März bis 30. Juni geschlossen. Es hat ja nur zwei Außengrenzen, also zu Kolumbien und Peru. Die sind auch noch bis heute dicht, da kommt nur Fracht rüber. Und die haben auch den Luftraum zugemacht, ne? Und ab Anfang Juli haben sie den sukzessive wieder geöffnet. Und der Unterschied, was die Hygienekonzepte anbelangt, ist der, dass die wirklich für jeden Lebensbereich ein Hygienekonzept haben. Für dich zu Hause, wann trägst du Maske oder nicht? Für die Fabrik, was müssen die alles machen? Für das Hotel, für jede Agentur, ne? Für den Bus, für den Flughafen. Da haben die für alle Bereiche Hygienekonzepte entwickelt. Und das, ich habe das ja selbst, ich war im August drüben gesehen. Manchmal haben wir auch uns ein bisschen angeguckt, mein Sohn und ich, ja. Also wenn du überall besprüht wirst und wenn du einkaufen gehst im Shoppingcenter, kriegst du 5-6 Mal Fieber gemessen, je nachdem, wie viele Geschäfte du frequentierst, ja. Also das, oder dann sprüht dich was ein und du läufst über so eine Wanne zum Beispiel, das gab's auch, da läufst du Desinfektionswannen, sind das, da musst du drüber. Am Flughafen, wenn du ankommst, dann musst du durch einen Ozontunnel gehen. Ja, auch das habe ich hier nie gehört, dass es sowas gibt. Es steht auch auf Galapagos so ein Teil. Also die haben versucht, maximal durch Hygiene das Ganze zu kontrollieren.
Wir haben eben im Vorgespräch, als der Sven noch am Technikaufbau war, haben wir ein bisschen geredet, auch über das Thema Holiday Shaming und die Einstellung, die viele Menschen hatten zum Thema Reisen oder beziehungsweise sich haben auch geben lassen, diese Einstellung. Du schreibst ja in deinem Buch schon sehr genau darüber, wie das die Menschen weltweit, aber vor allem auch in Ecuador getroffen hat, dass Tourismusumsätze ausgeblieben sind. Wie hast du denn aus Ecuador, aber auch hier aus der deutschen Perspektive das Thema Holiday Shaming selbst wahrgenommen?
Ja, also das war ganz furchtbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich vor dem Fernseher sitze und sehe Frau Merkel, wie sie sich an die Kulturschaffenden und an die Familien und all diese Menschen wendet, dann sage ich einfach, und was ist mit uns? Ja, also ich bin total frappiert, wie man, aber nicht nur uns, also ich meine, sie ignoriert ja auch Gastronomen oder andere Leute, ne? Wie man als Politiker nicht sich an alle Bürger wenden kann, das würde ich ja noch verstehen und dann nicht an spezielle, aber dass man einfach hingeht und sucht sich bestimmte Bereiche aus, die einem vielleicht näher stehen und andere ignoriert man halt komplett. Das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ja, und das letztendlich ist es ja so, wenn es einen Plan gegeben hätte, ja, auch für unser Land, um es wieder in Ordnung zu bringen, sag ich mal, oder das Ganze gut zu bekämpfen, dann hätten so viele Politiker nicht mutmaßen müssen. Ne? Und das ist ja leider geschehen. Und leider ist die Reisebranche in diesen Mutmaßungen besonders oft vorgekommen.
Lass mal bei den Politikern bleiben. Also du bist ja auch in deinem Buch sehr kritisch, was bestimmte politische Persönlichkeiten angeht. Du stellst Menschen an den Pranger, mehr oder weniger, die mit ihren Worten Schaden für die Reisebranche angerichtet haben. Ich will überhaupt gar keine Namen wissen, ne? Die Leute sollen dein Buch lesen, ne? Das ist das Wichtigste. Aber was wirfst du den politischen Leistungsträgern vor?
Den Leistungsträgern? Du meinst den Politikern selber?
Ja, genau, ja.
Naja, dass sie einfach nicht nachdenken. Ich meine, du kannst dich doch nicht hinstellen und kannst pauschal, ich meine, wir hatten diese Diskussion ja schon mal mit, es gibt nicht den Politiker und es gibt auch nicht die Touristik, obwohl ich würde schon mal sagen, die Reisebranche ist in dieser Krise schuldlos schuldig geworden. Ja, also keiner, ob das jetzt die Lufthansa ist, die TUI ist, jedes Hotel, egal wer es ist, wir können nichts dafür, was da passiert ist. Ja, und insofern, so sollte man auch uns letztendlich auch sehen. Und was ich Ihnen vorwerfe, ich finde einfach, man kann nicht so mit der Branche, mit einer Branche und mit Menschen umgehen. Ja, also das ist, dafür sind sie nicht gewählt, sondern sie sind dafür gewählt, dass sie einen ordentlichen Job machen.
Liegt das vielleicht auch daran, dass vielleicht auch die Reisebranche in Berlin, ich meine, wir haben es auch öfters schon mal thematisiert, vielleicht nicht perfekt vertreten ist oder nicht den perfekten Einfluss hat und durchaus ein bisschen jetzt gefühlt ein bisschen stärker in Berlin Einfluss nehmen könnte? Also wie siehst du die Rolle unserer Vereine und Verbände in Berlin?
Na, ich denke, dass wir uns als Reisebranche nie so richtig um Politik auch gekümmert haben. Weil wir haben einfach andere Sachen im Kopf. Es ging mir genauso. Also mir hat das so viel Freude bereitet, die Leute so toll auf Reisen zu schicken und da so ein tolles Erlebnis den Menschen zu bieten und so. Ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, ja, dass da was kommen könnte, was uns in so eine Situation bringen kann und wo wir dann auch wirklich alle loslaufen müssen. Und das haben wir alle gut getan, finde ich. Also dafür, dass wir gar keine Lobby hatten, wie viele gesagt haben, haben wir durch unsere Demonstrationen die Leute richtig gut aufgemischt. Wir haben ja diesen Zusatzparagraphen gekriegt, gerade die Reisebüros und die Reiseveranstalter. Da wurde extrem gekämpft, ja, Briefe geschrieben in alle Richtungen und so. Und das, wir sind nicht bei den Obersten gehört worden, aber irgendjemand muss ja diese großen Hilfen genehmigt haben. Insofern sind wir schon ganz oben angekommen damit. Und da müssen alle, die, finde ich, da muss man allen denen danken und jedem, der auch nur einen Brief losgeschickt hat an irgendeinen Bundestagsabgeordneten oder wie auch immer und mitgekämpft hat und demonstriert hat, den muss man alle auf die Schulter klopfen.
Was mich berührt hat in dem Buch, als du darüber geschrieben, als du schreibst darüber oder reagierst auf die Frage, ob man der Politik für die Überbrückungshilfen und die Hilfen dankbar sein soll. Und da hast du, fand ich ganz prägnant, wie du das beschrieben hast, dass du, da sagst du, vielleicht korrigier mich, da sagst du, dass, ja, man kann dankbar sein. Aber, und ich weiß nicht, kannst du das ein bisschen?
Ach so, ja, also ich sage, dass mir das schwer fällt. Also mir fällt es schwer, der Bundesregierung dafür zu danken, weil ich finde, die Bundesregierung hat dafür so viel falsch gemacht, aus meiner Sicht. Also vielleicht können wir gleich noch, ich will ja noch mal, würde ganz gerne noch was zum Falschabbiegen sagen.
Ja.
Ich denke, wir müssen all denen dankbar sein, die mit uns dafür die Zeche zahlen. Ne? Also wir, diese vielen Milliarden, die jetzt rausgeschickt werden, die müssen ja wieder reinholen, müssen sie wieder reinholen irgendwie. Und das werden sie. Und da wird auch jeder Bürger dann nochmal, denke ich mir, die Pandemie spüren. Und dafür bedanke ich mich, dass sie letztendlich dann auch verdammt sind.
Ja, da haben wir uns eben auch im Vorgespräch ganz kurz drüber unterhalten. Also auch dieses Modell, wie du hast gerade das Abbiegen erwähnt, auch wieder dieser Vergleich zwischen Ecuador und Deutschland. Ne? Wir als Industrienation, wir haben ja sehr viele Möglichkeiten, Geld in die Hand zu nehmen und Geld zu drucken, uns zu leihen, wie auch immer. Das sind natürlich kleinere Länder wie Ecuador, haben da, sagen wir, beschränkte Möglichkeiten und dadurch sind sie vielleicht auch gezwungen, smarter zu sein und halt kreativer an Lösungen auf solche Probleme ranzugehen. Wie hast du das denn wahrgenommen als jemand, der Ecuador so genau kennt, diesen ganz konkreten Vergleich? Also diese kleine Republik Ecuador und dann dieser, in Anführungsstrichen, Gigant Deutschland.
Also wir haben uns schon gewundert, was da in Ecuador geschieht, vor allen Dingen, weil plötzlich eine Katastrophenschutzbehörde aus dem Nichts gestampft wurde, ja, die gab es in mini kleinem Ding und die plötzlich eine irre Macht bekam. Also die Ecuadorianer haben sich auch sehr beschwert. Also das ist nicht so, dass die durften ja am Tag 2 Stunden raus. Mehr war da nicht. Die hatten Alkoholverbot über Monate, ja. Und also da war, und die regieren jetzt noch sehr hart durch. Also Ecuador, in vielleicht, um das mal sanft zu sagen, es ist, wenn man in einem Land so wie in Ecuador noch durchregieren kann, dann ist es halt ein bisschen einfacher, als wenn man halt ganz, ganz viele Stimmen hören muss. Und das Entscheidende allerdings ist an dieser Stelle, dass es ja eine Katastrophenschutzregel gibt. Also auch in Deutschland ist Katastrophenschutz ganz klar geregelt. Ich habe mal 2018 einen Gastbeitrag für die Versicherungswirtschaft mit dem tollen Titel Mythos Pandemie geschrieben. Der ist nicht unter meinem Namen veröffentlicht worden, aber ich habe ihn geschrieben. Und da ist ganz klar dargelegt, wie die Weltgemeinschaft auf eine Pandemie reagieren muss und wer dafür zuständig ist. Und in Ecuador sind die einfach hingegangen und haben gesagt, da ist die Katastrophenschutzbehörde, da ist das Gesundheitsamt, ihr organisiert, was die Leute machen müssen und es wird umgesetzt. Punkt. In Deutschland ist man hingegangen, hätte das RKI gemeinsam mit, wir haben ja eine Katastrophenschutzbehörde in Bonn, die hätten gemeinsam die Maßnahmen beschließen müssen. Die Bundesregierung ist für die Maßnahmen abnehmen verantwortlich, nur die Bundesregierung. Und dann wäre das umgesetzt worden in den Bundesländern. Und wo die Regierung falsch abgebogen ist, das sage ich jetzt offen, ist einfach aus meiner Sicht, als Frau Merkel oder wer auch immer auf die Idee gekommen ist, dieses Corona-Kabinett zu gründen. Da ist der Virus nicht mehr ein Gesundheitsproblem gewesen, sondern ab da wurde es politisch. Und das ist halt das, was passiert ist.
Das sagen ja viele, also diesen Einwand nur, das sagen ja viele, ne, dass dieses Corona-Kabinett eigentlich überhaupt gar keine Legitimität hat, eigentlich Beschlüsse zu fassen bei uns und trotzdem die Maßnahmen halt in diesem Kabinett mit dem Ministerpräsidenten beschlossen worden sind.
Ja. Wie stehst du denn zum Thema Schadensersatz? Also viele Leute reden ja über die Überbrückungshilfen, sagen alles schön und gut, aber im Endeffekt für die Branchen, für die es ein Arbeitsverbot gab und hätte man eigentlich ganz einfach Schadensersatz fordern sollen von der Regierung. Wie siehst du das?
Ja, da gibt es mehrere unterschiedliche Rechtsmeinungen. Das ist ja auch so ein Ergebnis der Pandemie, dass man gar nicht mehr so richtig sicher sein kann, was vor den Gerichten entschieden wird oder nicht. Ne? Das sehen wir ja bei den Urteilen, die zu Rückzahlungen und so weiter gefällt sind. Ja, also klar, ich spreche auch in meinem Buch immer wieder von Schadensersatz. Also die Überbrückungshilfen, die letztendlich halten uns ja am Leben und die sorgen dafür, dass wir jetzt, wenn die Pandemie dann hoffentlich vorbei ist, dann auch wieder weiterarbeiten können. Schadensersatz würde ich eher dafür fordern, was mir praktisch persönlich in dieser Krise ja an Verdienst oder so entgangen ist. Ne? Und ich meine, ich habe mir seit Ende März kein Gehalt mehr bezahlt. Im März habe ich mir nur noch die Hälfte bezahlt, also Galapagos Pro oder als Unternehmer kriegst du keine Kurzarbeit, kein Kurzarbeitgeld, das weißt du ja, wisst ihr ja alles. Ne, also ich würde mal sagen, das ist schon sechsstellig. Ne? Ich hatte ein gutes Sparbuch, das habe ich am Anfang der Pandemie einfach leergeräumt, weil ich so die Panik kriegte, dass vielleicht auch noch die Banken zumachen. Ja, bin ich hier zur Frankfurter Sparkasse in die Hauptzentrale und habe das leergeräumt. Ja, es muss keiner mehr bei mir zu Hause einbrechen, weil das ist fast weg. Aber ne, also okay. Ja, aber das ist so die Frage. Ich meine, letztendlich, wenn man das so zusammenzählt, da kann wahrscheinlich jeder Unternehmer sagen, die Pandemie hat mich 100.000, 200.000, 300.000 Euro gekostet. Ja, und warum soll ich soll das machen und jeder andere Bürger nicht? Ja, und deswegen kommt ja immer mein Spruch, wenn alle beschützt werden, dann müssen auch alle dafür bezahlen.
Ich habe auch heute ein Interview noch mit dem Chef von den Dorint Hotels gelesen, der auch ja ähnlicher Meinung ist. Was heißt hier, ne, Überbrückungshilfe? Warum Hilfe? Der Staat hat gesagt, ihr müsst zumachen. Der Staat hat massiv bei uns ins Geschäft eingeschritten und hat uns eigentlich ein Berufsverbot gegeben. Wir durften nicht mehr unseren Beruf ausüben. Warum dann Hilfe? Ne? Das ist dann eigentlich wirklich ein Schadensersatz, den wir verlangen. Weil es ist nicht unsere Entscheidung gewesen, sondern das hat definitiv der Staat bestimmt.
Wobei auch das Robert-Koch-Institut, eine Bundesbehörde, schon im Oktober 2020 gesagt hat, dass Reisen kein Pandemietreiber ist. Ne? Nee, und trotzdem ging das halt los mit dem Holiday-Shaming. Ne? Also die Aussage der Regierung, auch das Auswärtige Amt, ne, hat ja dann aufgrund der Aussagen des Robert-Koch-Institutes dann natürlich auch Reisewarnungen zurückgezogen, ne, in diesem Wechselspiel. Aber es wurde trotzdem weiterhin gesagt, reist nicht. Ne? Also schon Dinge, die man kritisch beäugen kann und soll.
Lass uns noch mal kurz auf Ecuador und Galapagos zurückkommen. Was hat das für Auswirkungen gehabt, dass plötzlich keiner mehr in dieses Land gereist ist? Das ist ja jetzt wirklich auch kein sehr reiches Land. Viele Leute sind da vom Tourismus abhängig. Was ist dir da aufgefallen oder was weißt du von deinen Partnern? Sind Leute noch im Tourismus tätig oder haben sie einen anderen Beruf jetzt sich ausgesucht, einfach weil sie nicht verhungern wollten? Also nichts anderes ist es ja.
Ja, also für Galapagos kann man es wahrscheinlich am besten auch in Zahlen greifbar machen. Also vor der Pandemie gab es konstant um die 34.000 Menschen, die auf Galapagos gelebt haben. Das ist ja nicht viel. Ja, der Archipel ist ja sehr groß. Aber jetzt, als die Leute wieder gezählt und gesucht haben, um sie alle zu impfen, 99,7% der Galapagenios sind ja schon komplett geimpft, zweimal, also voll fertig seit 2 Wochen, da hat man nur noch 22.000 gefunden, ein bisschen mehr. Das heißt, die sind alle ans Festland. Also jeder, der eine Chance gesehen hat, dass er auf dem Festland einen Job kriegt, egal in welchem Bereich, der ist weg. Ja, so, das muss man sagen. Ob die jetzt wiederkommen demnächst, das hoffen wir natürlich. Ja, also da, es ist ja auch schon eine Wiederbelebung. Galapagos ist seit Juli 2020 wieder auf. Und wir sind jetzt auf 40% gewesen im Mai. Also das ist schon wieder ganz gut im Vergleich zu 2019. Vielen ist einfach das Geld ausgegangen. Ja, also die haben dann, ein Freund von mir, der hat immer Brot gebacken, also halb deutsch, der hat immer deutsches Brot verkauft und dafür hat er dann Obst und Gemüse gekriegt, was auch angebaut wird, Gott sei Dank. Also Galapagos ist ja auch ein bisschen fruchtbar, das heißt, es ist nie so, dass die Galapagenios und die Ecuadorianer verhungern werden. Das ist ein Land, da kann man 3 bis 4 Mal im Jahr ernten. Ja, das gibt das ganze Jahr über Erdbeeren. Also insofern, das ist nicht so schlimm. Ja. Und die Ecuadorianer, die haben so große Krisen schon hinter sich gebracht. Die haben ja 2000 die Dollarisierung gekriegt und damals gingen die Banken zu und innerhalb von 6 Wochen, bis die wieder aufmachten, war das Geld nur noch ein Drittel dessen wert, was vorher wert ist. Damals haben 10% der Bevölkerung tatsächlich das Land verlassen. Ne? Also insofern sind die Krisen erprobt. Ja, man muss jetzt mal schauen. Ich habe ja jetzt so einen kleinen Hilfsfonds, mit dem ich mich gerade mit der touristischen Handelskammer in Galapagos beschäftige. Die sprechen jetzt die ganzen kleinen Produkte an, weil man muss, wenn man auf Galapagos Leute führt, muss man ein Patent, also eine Lizenz vom Nationalpark haben und eine Versicherung. Und das kostet natürlich und die meisten haben keine Kohle mehr. Und ich habe ja einen Kredit genommen im Mai letztes Jahr, weil ich dann dachte, oh, naja, was du hast, hast du. Ne? Und den gibt's noch, den Kredit. Und damit schaue ich jetzt gerade, dass ich diese Produkte wieder an den Start bekomme. Das sind so kleine Boote, ja, oder halt kleine Hotels, ja, und die kriegen jetzt von mir praktisch so eine Vorauszahlung auf künftiges Geschäft, mit dem sie sich dann, mit dem sie das bezahlen können. Also ja, ich bin hoffnungsvoll, dass das wieder ganz gut läuft, ja, auch wenn wir viele Leute verloren haben erstmal.
Dein Buch heißt ja jetzt Reisen und die Welt retten. Das ist ja auch ein Appell an den Endverbraucher. Was meinst du damit? Also kannst du das einfach mal darlegen, was du damit meinst? Es ist für uns Touristiker vielleicht offensichtlich. Wir haben aber auch Hörer und Hörerinnen, die nicht zwingend aus der Touristik kommen.
Ja, also diese Tendenz, die wir jetzt ja erlebt haben, dass die so viele weggegangen sind aus dem Tourismus, das bedeutet natürlich vor Ort große Einschnitte. Ne? Und deswegen ist es wichtig, dass die Menschen jetzt auch wieder rausgehen. Und ich habe das Gefühl gehabt in der Pandemie manchmal, dass wir auch so total zurückgeworfen wurden auf unser nationales Territorium. Ja, also der Deutsche schützt den Deutschen. Ja, also ich weiß noch im Februar, ich habe ja eine Chinesin aus, die bei mir, Hongkong-Chinesin, die bei mir die Grafik macht und so, den musste ich im Februar ins Homeoffice schicken, weil die durfte nicht mehr in den Bus einsteigen. Ja, also der Busfahrer hat einfach die Tür nicht aufgemacht. Ne? Und da, ich weiß noch, die Ecuadorianer haben im Juli, haben wir so wieder Öffnungssachen gemacht mit denen, da haben die mich gefragt, ob ich glauben würde, dass die deutschen Touristen sich noch neben Ecuadorianer in ein Flugzeug setzen würden. Oder ob sie die lieber künftig alleine die Touristen schicken in einem Flugzeug. Da habe ich gesagt, wie absurd ist das denn? Ja, also ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt wieder reisen, dass die Menschen sich wieder begegnen, dass wir uns füreinander öffnen, dass wir uns auch wieder vertrauen. Ja, dass also kein Chinese ist nun ein Virenschleuder, kein Deutscher ist was weiß ich, ja. Also jeder, der hustet, ich huste manchmal, weil ich rauche ja Zigarillos, ne? Also, wir müssen einfach, und dafür ist Reisen gut. Reisen bringt die Menschen wieder zusammen. Reisen ist immer schon Völkerverständigung gewesen. Und das brauchen wir zum einen, damit wieder Kohle in die Destination kommt und zum anderen, damit wir wieder miteinander gut werden.
Raus aus unseren Boxen, ne?
Mhm. Ja. Ja, du hast gerade von den Konsequenzen, die wir jetzt gerade haben, ne, und andere Mitbürger von uns erleben und sich Fragen stellen, der Busfahrer öffnet die Tür nicht mehr und so weiter und so fort, davon hört man ja leider immer noch sehr, sehr häufig. Glaubst du, dass das wird einen mittel- oder langfristigen Effekt auch haben? Und du hast ja schon gesagt, Reisen, ne, hilft, diese Vorurteile abzubauen, aber wie lange denkst du, wird's noch dauern?
Also mit der Pandemie, da bin ich der Meinung, das dauert nicht mehr lange. Also ich habe jetzt wieder eine Wette laufen, eine ziemlich irrsinnige Wette, aber der New Yorker Bürgermeister hat ja gesagt, ab 1. Juli dürfen wieder alle rein. Und am 4. Juli ist doch eigentlich Befreiungstag, oder?
Genau, ja, Unabhängigkeitstag.
Genau, ja. Also da die Amerikaner sind ja, das sieht man auf Galapagos jetzt schon wieder, das ist uns, die Amerikaner sind die Hauptbesuchergruppe, stellen die auf Galapagos und die sind jetzt im Juli, sind die schon ganz viel unterwegs. Also ich denke, die haben die große Hoffnung, dass Biden das öffnet und das war ja letztendlich auch im letzten Jahr so, dass als Trump gesagt hat, ich mache hier dicht, ihr Europäer, kommen die mir rein, zack, haben alle anderen Regierungschefs gesagt, ja, da muss ich meine Leute auch schützen. Ja, also das war sowas, was mir klar war in dem Moment, wo wo der das macht, dann machen die anderen, ziehen die alle nach. Ne? Und so haben wir dann auch den Schneeball. Und das kann, das hoffe ich, die Rettung kommt von außen, sage ich ja immer, dass das jetzt im Juli dann auch aus den USA kommt. Und gut wird es, also ja, wir müssen einfach gucken, welche Folgen es hat. Wie soll ich das sagen? Also ich hoffe, dass Afrika nicht jetzt noch betroffen wird in Zukunft. Ja, ich denke, dass die da bisher durch die Weite doch noch ein bisschen besser durchgekommen sind als jetzt Lateinamerika. Momentan ist Argentinien ja so doll dran und so. Also es wird weiterhin Wellenbewegungen geben, aber ich glaube, wir wissen immer besser, wie wir damit umgehen. Ja, und dann wird halt aus der Pandemie eine Epidemie. Ja, und dann haben wir dann da eine Epidemie und da eine Epidemie und dann bewegt sich das von einem Land ins andere. Ja, doch. Und ich glaube, die Leute wollen raus und wir müssen ihnen jetzt die Möglichkeit geben. Also wir müssen einfach mutig sein, wir Reisebranche. Ja,
ja, das denke ich auch. Also auch heute wieder irgendwas gelesen von wegen, die Zahlen über Pfingsten waren höher als 2019. Also die Buchungszahlen jetzt über Pfingsten sollen angeblich höher gewesen sein als 2019. Und das zeigt ja einfach, wir müssen wieder raus, ne? Auch wenn sich wahrscheinlich viel auf Deutschland konzentrieren wird. Ich bin mir sehr sicher, dass die europäischen Länder sehr, sehr große Chancen haben, im Sommer viele deutsche Besucher zu empfangen und dass es dann hoffentlich, wie du auch sagst, weltweit wieder möglich ist. Ob wirklich 1. Juli, schön wär's. Auf jeden
Fall. Ja, das hat der Bürgermeister das gesagt. Also das habe ich offiziell gelesen.
Was wir ja auch gemerkt haben in der Pandemie, die Politiker versprechen vieles. Muss nicht immer alles stimmen.
Lass uns vielleicht mal kurz einen pandemischen Schnitt hier machen. Mich würde wirklich interessieren, wie deine Leidenschaft, Beate, für Ecuador und Galapagos zustande gekommen ist.
Ich komme aus so einem kleinen Kaff, ja, im Hintertaunus, 1500 Einwohner. Und da gab es eine Aktion, die haben wir das ganze Jahr über bei der Kolping-Familie gemacht. Wir haben versucht, Geld einzuspielen für Peru, Nordperu. Und als ich dann bei Lufthansa flog, dann sagte dann einer der von den Gemeinderat da und den Vorsitzenden, der hatte, du musst da jetzt mal hinfahren und gucken, was mit unserem Geld ist. Ja, du kannst doch günstig fliegen. So. Und so ist es dann entstanden. Da bin ich dann, und dann konnte ich damals noch kein Spanisch, war bei Lufthansa Stewardess. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lernst du erstmal ein bisschen Spanisch. Peru war damals sehr gefährlich, 89 leuchtender Fahrt. Und ja, also ein bisschen Sprache können wir gut. Und die einzige Sprachschule, das muss man sich mal vorstellen, die es damals in den Reiseführern gab, war halt in Ecuador, in Quito. Und deswegen, so bin ich nach Quito gekommen. Da bin ich halt in den Flieger bis Quito gestiegen und da ausgestiegen. Und ja, und dann habe ich dieses Land irre, ja. Also ich habe auch gar nicht gedacht, dass ich ein Naturmensch bin, aber ich war so begeistert von dieser Natur, dass der Weg ist das Ziel. Die Menschen waren einfach super freundlich. Morgens Schule gemacht, nachmittags habe ich mich auf die Gas gesetzt und habe mit den Schuhputzer-Jungs da immer meine Sprache verbessert und so. Es war einfach toll und bin kreuz und quer durchs Land gefahren. Dann ging ich noch nach Peru und das war dann sehr beängstigend. Deswegen habe ich mich dann in Peru nicht verliebt. Aber Ecuador war klar von dem ersten, diesen drei Wochen, das ist mein Land. Ja, mit diesen Gegensätzen, ja, also vom Regenwald über Berge bis 6000 Meter, eine faszinierende Küste. Nach Galapagos bin ich erst 92 gekommen, also ein paar Jahre später. Das konnte ich mir damals nicht leisten.
Wie hat sich das verändert in den letzten 30 Jahren auf Galapagos?
Es ist sehr viel organisierter als damals. Ja, also Galapagos, da fuhren früher die Schiffe dann bestimmte Routen, die sie gerade wollten. Also Galapagos ist das bestorganisiertste Ort, den ich kenne, ist organisiert wie ein Flughafen, jede Bucht hat Slots, ja, so und so lang dürfen die da anhalten, dann müssen sie weiterfahren, maximal versucht, ein Erlebnis zu bieten, das ist ganz toll, finde ich, tatsächlich vom Nationalpark und es ist eine gigantische Erfolgsstory, ja, also wie die Schildkröten wiederbelebt haben, die unterschiedlichsten, wo sie ja schon dachten, die wären zum Teil ausgestorben, ja, damals am Anfang Galapagos Nationalpark waren es 5000 Schildkröten, jetzt sind es über 30.000, die wieder Landschildkröten, die in den verschiedenen, auf den verschiedenen Inseln leben. Also da wird extrem viel gemacht. Und Ecuador hat sich auch super entwickelt. Das war damals, also damals hat man für 200 Kilometer 6 bis 7 Stunden gebraucht. Und es ist mittlerweile ein sehr modernes Land geworden, ne? Mit einem ganz tollen Straßennetz, mit neuen Flughäfen, ganz vielen schönen Hotels. Ja, ist durchaus lebenswert.
Du hast gerade eben von deinen ersten Reisen nach Galapagos oder nach Ecuador und Galapagos erzählt. Und du hast ja dann, diese Leidenschaft hat dich nicht mehr losgelassen. Ihr wart ja dann, als du BZ.com gegründet hast, auch die Repräsentanz von Ecuador, ne? Mhm. Stimmt ja, für einige Jahre. Da heute noch Ordner hier von.
Immer her damit.
Ganz viele Ordner. Ich gebe ich dir gerne. Und dann, als du BZ.com in meine Hände gelegt hast, in meinen Schoß, hat es ja auch nicht lange gedauert, dass du Galapagos Pro gegründet hast. Ein Spezialveranstalter für Ecuador und Galapagos. Was macht euch aus? Was kannst du besser als andere?
Naja, also das eine ist, ich hatte damals ja Zeit, als ich die Firma dir übergeben habe. Ich habe ja nur ein bisschen mit ein paar PR-Kunden noch was gemacht. Und dann bin ich erstmal nach Ecuador gefahren und dort habe ich dann die ganzen Bekannten getroffen, weil ich so lange für die gearbeitet habe und alles Reedereien oder Touristiker. Und die haben dann gesagt, Beate, du musst dringend was für Galapagos machen, weil die Deutschen gehen nicht mehr auf die Schiffe. Die Deutschen machen nur noch ein billiges Inselhopping. Und das konnte ich gar nicht glauben, aber dann haben sie gesagt, doch, wir geben dir die besten Preise überhaupt, ja, also durften wir natürlich gar nicht sagen, aber die haben gesagt, sie unterstützen mich maximal mit allem, was sie können, wenn ich anfange, Galapagos zu verkaufen. Das kennt doch keiner besser als ich, so. Und wenn man mir sowas sagt, dann rennt die Beate ja los, ne, also, ja, und das hat sich dann in meinem Kopf entwickelt und dann kam noch hinzu, muss ich sagen, da muss ich jetzt mal ein bisschen Werbung machen, dass es, habe heute gelesen, dass die TUI jetzt auch auf Netsasa baut. Netsasa ist ein System aus der Schweiz, ein IT-System für Reiseveranstalter. Das habe ich damals entdeckt. Ja, das hat eine Freundin von Amadeus mir empfohlen. Und mit diesem System war es möglich, die Kreuzfahrten dann praktisch elektronisch auch entsprechend darzustellen. Und die beiden Sachen zusammen haben mich dazu inspiriert zu sagen, ja, ich mache das jetzt. Ne? Und die Reedereien waren hinter mir, die haben mir maximal geholfen für den Content und so weiter. Und ja, und es macht bis heute wahnsinnig viel Spaß, Galapagos-Reisen zu verkaufen. Ich verkaufe das Paradies, ja. Das ist nicht einfach, weil die meisten Leute, weil es halt relativ komplex ist. Es gibt, jedes Schiff ist anders, jede Tour ist ein bisschen anders. Und das macht es hochkomplex. Ja.
Und du kennst sie alle oder die meisten?
Ich kenne tatsächlich alle Schiffe. Ich war schon 32 Mal auf den Inseln.
Okay. Schön.
Du hast eben Inselhopping erwähnt. Was bedeutet das, wenn du sagst, so billiges Inselhopping auf Galapagos machen?
Naja, das ursprüngliche ist, dass man mit sich hinfliegt, sich einschifft und dann die unbewohnten Inseln abfährt und die besucht. Das ist immer noch das umweltverträglichste und beste Art und Weise, das zu machen. Ja, und aber die Schiffe haben halt einfach ihren Preis. Ne? Und da, wenn man so ein Tages, also die günstigsten Schiffe gibt es so ab $250 pro Tag. Ja, so. Und wenn man einfach nur hinfliegt, dann gibt es vier Orte, wo man auch im Hotel sein kann. Und auf Galapagos ist es ja so, man muss nicht unbedingt in den Nationalpark, um die Tiere zu sehen. Die sind ja überall. Ja, also in San Cristobal musst du aufpassen. Da wirst du morgens vom Seelöwen geweckt oder da läuft auch mal die Echse über die Promenade. Ne? Also insofern kann man auch hinfahren, sich einfach da sein und das auch genießen. Ja, nur das finanziert halt nicht den Nationalpark in der Form, ja, weil man nutzt einfach nicht das, was man da haben will. Und wenn das nicht ausgebucht ist, dann führt es auch dazu, dass die Airlines, also die Fluggesellschaften, die da hinfliegen, einfach sagen, hier Sonderangebot, 4 Tage Galapagos mit Hotel, geht mal an den Strand, die Ecuadorianer. Und also dafür ist Galapagos nicht gemacht, ja, sondern ist einfach dafür gemacht, dass die Leute hingehen und gucken und sich das auch ausführlich machen. Also 7 Tage, finde ich, ist ein Muss. Kürzer darf es eigentlich nicht sein.
Sven, du warst noch nicht auf Galapagos, ne?
Nee, nein, also das war ja immer so die Ecke Amerika, kenne ich mich gar nicht so gut aus, ne? Ich war mal Mittelamerika und klar ein bisschen Nordamerika, aber also Costa Rica. Das war so traumhaft schön, muss man sagen. Aber sonst fehlt es noch.
Ganz ähnlich. Ja. Costa Rica und Ecuador haben viel gemein. Vulkane, Regenwald, okay. Strände.
Mhm. Ja, aber scheinbar schon. Auch,
also schon
Ja, aber scheinbar auch eine gewisse Kreativität, was den Umgang mit den Ressourcen, mit den touristischen Ressourcen angeht, doch einige Schnittstellen, von denen wir uns hier was abgucken können. Wir haben auch mit Rainer Stoll drüber geredet, über seine Projekte in Costa Rica. Sehr, sehr spannend. Also sollte man sich ein bisschen ausführlicher mit beschäftigen, mit dem, was Ecuador macht und auch Costa Rica. Also nicht alles, was Gutes kommt hierher. Ne? Ne? Kann man ja jetzt
sehen. Also die Ecuadorianer haben sich auch nie um die Deutschen bemüht. Ja, um deutsche Touristen. Also das muss man einfach auch mal sagen. Es gibt einfach andere Länder wie Thailand oder ja auch Vietnam und Neuseeland, Australien. Ja, die pumpen ja richtig Geld in den deutschen Tourismusmarkt. Das hatte Ecuador nie. Ja, die ganzen Südamerikaner, die glänzen ja mit Abwesenheit im Grunde genommen, was so touristische Promotion-Sachen angeht. Es gibt fast keine Farmtrips in diese Richtung. Ich habe mal viele gemacht. Schon 52 Reisebüro-Mitarbeiter habe ich seitdem ich das mache, auf Galapagos gebracht. Das ist schon viel. Ja, aber für so einen Kleinen wie mich. Aber das waren die Amerikaner, waren der Hauptmarkt oder die Leute kamen halt von alleine. Aber das war nicht gut, ist bisher nicht gut gemacht, muss man einfach sagen. Ne? Und nicht so viel Geld da.
Wann geht's denn bei dir wieder los? Kann man jetzt bei dir buchen, eine Reise nach Ecuador und Galapagos? Oder sagst du noch, na, lieber noch nicht? Oder wie sieht das bei dir aus?
Na, das verstehe ich gar nicht. Ich kenne Reiseveranstalter, die Ecuador im Programm haben und momentan die Leute nicht reisen lassen. Das ist Quatsch. Also ich habe mein erster Kunden war eine kleine Familie, die saß vier Monate in Costa Rica fest bis September. Und dann haben wir die über die USA nach Ecuador ausgeflogen. Eine direkte Verbindung gab es nicht. Und das waren unsere ersten Gäste im September wieder für Ecuador und Galapagos. Die sind mit dem Mietwagen durchs Land gefahren. Die waren 5 Wochen auf Galapagos mit zwei jungen Mädels, kleinen Mädels. Es war toll. Und dann dadurch wurden wir wirklich mutig, dass das halt scheinbar doch alles geht. Und seit Oktober sagen wir die Reisen nicht mehr ab. Wir bieten den Leuten an, zu verschieben. Und da sind schon einige jetzt gereist. Ne? Also jetzt haben wir aktuell 10 Leute drüben am 4. jetzt, das ist jetzt diese Woche noch, fliegen nochmal 5. Also die sind durchaus unterwegs, die Leute. Die nutzen das natürlich, dass es jetzt so leer ist. Ja, die Tiere, also die Tiere haben sich das Terrain doch ein Stück weit noch mehr erobert. Ja, es gibt Delfine in der Academy Bay in Santa Cruz, Puerto Ayora, oder man sieht da Riesenhummer, wenn man schnorchelt, in allen möglichen Farben. Das ist schon toll. Ja, und das wird es nicht mehr geben, wird nicht mehr da sein, sobald die Schiffe wieder durch die Gegend fahren. Also nicht dort.
Also jetzt vielleicht.
Also die beste jetzt nach Galapagos, genau.
Ja. Sven, wollen wir?
Auf geht's, oder?
Ja. Lust hätte ich, ja. Bevor wir zur Schnellfragerunde kommen, die ist eine Frage, die wir öfter stellen, wenn wir mal diesen Bogen schlagen. Was wäre denn dein Rat für junge Touristiker, die vielleicht jetzt gerade vor der Krise in der Branche angefangen haben und jetzt sozusagen noch am Beginn ihrer Karriere stehen, aber jetzt sozusagen das alles mit durchgemacht haben, vielleicht entsprechend auch vielleicht traumatisiert sind? Was sagst du jungen Touristikern? Du bist ja jemand, der sich sehr schützend vor seine Mitarbeiter und auch die Partner in Ecuador gestellt hat. Dein Rat?
Also es gibt keine schönere Branche und es gibt auch kein erfüllenderes, finde ich, sein, wenn man wirklich tolle Traumreisen erfüllen kann. Ne? Also Touristiker sind Menschen, die kommunizieren können, die auf Menschen zugehen können. Also ich bewundere alle Leute, die in der Branche sind und daran festhalten. Ne? Also für die jungen Leute würde ich sagen, mein Team ist jetzt ganz jung. Ja, also ich habe nur junge Wilde noch. Ja, die anderen haben mich verlassen in der Pandemie, also nicht alle durchgehalten mit mir. Und die sind einfach begeistert von der Technik, die wir haben und sind begeistert von den Möglichkeiten, was wir den Leuten alles anbieten können. Und auch diese Internationalität, die ja hoffentlich bald wiederkommt. Ja, also wir werden jetzt ein rotierendes System einführen. Ich darf dann auch mal ein paar Monate dort drüben arbeiten und die auch. Ne? Ich denke, wir müssen uns als Arbeitgeber einfach was einfallen lassen. Ne? Und wenn wir das tun, und das, das glaubhaft leben und auch jetzt wieder aus diesem Tal der Tränen wieder in den Optimismus hineinströmen, dann können wir auch die jungen Leute dafür begeistern, dass sie bei uns bleiben.
Hm. Andi, warum bist du in Tourismus? Frage habe ich noch nie gestellt, oder?
Nee, ich glaube nicht. Weil ich gern reise. Nein. Nee, auch aus, also ich bin ja auch mehr oder weniger reingerutscht in den Tourismus. Aber das, da bin ich irgendwie ganz natürlich reingerutscht. Das hat sich ergeben, so Schritt für Schritt. Und irgendwie habe ich mich darin wohlgefühlt. Eigentlich so, dieser Übergang, ich kam ja aus der Hotellerie ursprünglich. Mir hat das Hemdsärmelige, dieses Offene, von dem Beate auch gerade geredet hat, dieses Kommunikative, da habe ich mich sehr schnell sehr wohlgefühlt, ne? Sozusagen die Seiten gewechselt vom Hotelbusiness auf die Veranstalterseite. Die fiel mir nicht schwer als solcher. Eben weil das so ist, wie Beate das gerade entschieden hat. Ja. Und du, Sven?
Ja, also nee, auch natürlich reingeschlittert. Tatsächlich gab es ja mal eine Zeit, wo ich gesagt habe, ich fliege nicht mehr, wo ich extreme Flugangst habe und 4 Jahre lang nicht geflogen bin. Hm. Das war während meiner Studentenzeit. Wow. Ja, also tatsächlich einen schlimmen Flug gehabt und danach irgendwie wieder in Deutschland gelandet und gesagt, okay, ich fliege nicht. Das war dann, okay, da war ich auch Student, ich hatte nicht viel Geld. Fliegen wir da eh nicht so möglich. Dann in eine Australierin verliebt, ne? Die ich sehen wollte.
Pech gehabt. Also,
ja, genau. Also, wirklich. Schicksal ist manchmal sehr, sehr lustig. Und dann musste ich halt, ne? Und dann ging es ja meistens über Asien. Und dann habe ich halt mich in Asien verliebt, fand das irrsinnig spannend, Stopover zu machen in Japan, Hongkong, Singapur, China und Australien dann ja sowieso mit Neuseeland und sowas. Fantastisch, fantastische Reiseländer. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt bleibe ich da drin.
Hm. Sehr schön. Aber wir haben ja auch gelernt in diesem Podcast, dass man auch per Anhalter nach Australien kommen kann.
Ne? Ja, genau. Ja, auch spannend. Definitiv, ja. Aber ich habe tatsächlich damals geguckt, wie lange ein Schiff braucht von Hamburg, also ein Containerschiff von Hamburg nach Brisbane oder Sydney.
Sehr schön. Aber heute liebst du das Fliegen, ja?
Ich weiß es zu genießen, sagen wir es so. Ja, genau.
Sehr schön. Ja. Beate, wir haben eine Schnellfragerunde zum Schluss, die wir sozusagen jedem Gast unterziehen wir dieser Schnellfragerunde. Du bekommst 2 Optionen und du musst dich für eine entscheiden.
Mhm. Genau. Okay. Fangen wir an. Schnitzel mit grüner Soße oder gegrilltes Meerschweinchen?
Das Schnitzel. Ich liebe grüne Soße.
Mm. Also manche Fragen kommen von Andi, manche von mir. Ich weiß, Meerschweinchen gibt es in Ecuador? Ich
dachte, genau.
Eher cool. in okay.
Ja, gibt es in Peru und in Ecuador.
Ja, genau.
Okay. Bisschen trocken.
Zweifelst du meine Recherche an, Sven?
Schmeckt das schon. Ab und zu. Ne, gerade, also das kann man ja den Hörern sagen, ne, gerade bei der Schnellfragerunde sagst du ja oft, mir fiel nichts ein, bitte kannst du das mal vervollständigen.
Stellst mich hier bloß.
Und deswegen weiß ich nicht, ob dieses Meerschweinchen, ob es wie gesagt. Ich gebe aber, du hast es ja sehr gut gemacht, Beate hat es gesagt.
Die 2. Frage: Ruhestand in Deutschland oder Ruhestand in Ecuador?
In Ecuador.
Ja.
Ist geplant, fest geplant.
Jetzt ja. Vorher war ich noch so ein bisschen, ich war tatsächlich noch ein bisschen zögerlich davor und Ecuador ist nicht ganz so einfach zu leben. Es ist noch, doch vieles noch viel beschwerlicher, aber ja, ich denke, das wird schon für mich die Zukunft sein.
Du hast ja auch gerade gesagt, dass du jetzt mal rübergehen möchtest für ein bisschen längere Zeit, damit du von da aus arbeiten kannst und sowas. Wie lange war deine längste Zeit bisher in Ecuador?
Ich war mal 3 Monate da, als ich die Recherche für meine Magisterarbeit gemacht habe. Ich habe ja über den ecuadorianischen Journalismus Magister geschrieben.
Die nächste Frage. Dschungeltracking in Südamerika oder Spaziergang im Taunus?
Das ist keine Frage. Dschungeltracking. Obwohl ich gerne auch im Taunus spazieren gehe, aber wenn du mich jetzt so fragst.
Ja, Andi, was würdest du lieber machen? Die Frage kommt von dir.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde den Taunus auch ziemlich super.
Mhm. Weil Dschungeltracking in also nichts gegen Taunus, aber Dschungel, also das ist schon, ich finde das ein anderes Spiel.
Ich würde mal so sagen, wenn ich fachkundige Leute dabei habe, so wie Beate, dann würde ich Dschungeltracking machen. Mit dir würde ich eher einen Spaziergang im Taunus machen, lieber Sven. Alles andere ist mir zu gefährlich.
Ja.
Die nächste Frage liegt bei dir, Sven.
Nee, ich habe doch Dschungeltracking.
Ach so, Mann, mein Gedächtnis. Schreiben oder Reisen veranstalten?
Ich muss erstmal beim Reisen veranstalten bleiben. Mhm. Aber ich werde sicherlich noch mehr schreiben.
Mhm. Du hast ja immer gerne geschrieben, ne? Also ich auch, als wir uns kennengelernt haben, ich weiß, du hast sehr lange, große Texte geschrieben, die dann nicht immer in deinem Namen veröffentlicht werden, ne? Die du dann für andere Leute schreibst, die dann veröffentlicht werden. Aber schreiben ist doch irgendwas, was dir liegt, was du magst und was dir ja auch hilft, oder? Scheint ja dann so zu sein.
Genau.
Ja, ja. Wie kommt man einfach, du warst vorher Stewardess bei der Lufthansa, wie kommt man dann zum Schreiben? Das stelle ich mir noch ein bisschen schwer vor, das ist ja nicht so der direkte Weg.
Naja, ich war ja keine Stewardess, weil ich Stewardess sein wollte, sondern ich war Stewardess, weil ich Geld verdienen musste. Mein Vater wollte, dass ich Gärtner werde und das wollte ich nicht. Und als ich gesagt habe, ich will Journalistin werden, da hat er gesagt, das sind Räuber und Verbrecher, da kriegst du keine Kohle. So einfach war das. Und dann habe ich mich trotzdem eingeschrieben für Publizistik in Mainz und dann musste ich halt gucken, wie ich Geld verdiene. Und irgendein Mädel morgens, die saß mal neben mir in der Vorlesung und habe gesagt, du siehst ja aus, als hättest du heute Nacht ganz schön einen durchgemacht. Und hat sie gesagt, nee, ich komme gerade aus Bangkok. Und deswegen habe ich gesagt, oh, das möchte ich auch. Ne? Und habe ich mich beworben, die haben mich genommen. Und für mich war ganz klar, als ich meinen Magister hatte, dass ich da aufhören würde und ich wollte ja Auslandskorrespondentin werden bei ARD oder ZDF. Das war mein großes Ziel. Ja, und dann, als ich mich dann entgegen entschieden habe, das schreibe ich ja auch in meinem Buch, daraufhin habe ich mich dann dem Tourismus zugewandt und schreiben, dann PR und schreiben, das gehört irgendwie zusammen. Ja. Wobei ich sagen muss, so wie mit dem, dass ich so schreiben kann, wie ich jetzt in dem Buch geschrieben habe und dass das alles auch zusammenpasst und Sinn ergibt, in so großem, auf so vielen Seiten, das hätte ich vielleicht vor einem Jahr nicht gesagt, dass ich das kann.
Ne, ich schreibe ja auch viel. Das ist aber so die große Angst, die man hat. Ne? Also man, vielleicht ist das ja bei uns allen so ein bisschen drin, dass wir überlegen, ein Buch schreiben wär mal cool. Aber tatsächlich genau das, was du gerade gesagt hast, dieses boah, so viele Seiten, dass es am Ende alles einen Sinn ergibt und ineinander greift. Davor hat man unendlich viel Respekt. Ist das vielleicht, weil du dieses Format des Tagebuchs gewählt hast, was ja wirklich auch so, ne, jeder Tag kann eigentlich, muss ja gar nicht ineinander greifen, sondern kann ja für sich gesehen werden. Hat das vereinfacht?
Ja, ich habe ja immer so rückblickend geschrieben. Ne? Das war natürlich, dadurch hatte dieses Jahr schon eine Struktur. Ne? Und dann war es eigentlich nur noch so, dass ich zwischendrin manche Sachen ausführlicher noch darstellen wollte und Dinge einflechten wollte, die ich zusätzlich noch erlebt hatte. Und so hat sich das dann stückweise zusammengefügt. Ja, genau.
Nächste Frage, wenn du die Wahl hättest, Besprechung mit Peter Altmaier oder mit Karl Lauterbach?
Oh, ich will keinen haben wollen.
Also beiden überdrüssig?
Ja, ja. Also der Altmaier, den finde ich noch insofern interessant, weil er so viele Bücher hat, habe ich mal gelesen. Okay. Das finde ich spannend. Ich weiß nicht, ob Herr Lauterbach und ich überhaupt eine sprachliche Ebene finden würden. Ja, das... Also wir würden, ich weiß nicht, er hat gigantisch was geleistet in der Krise, ja, dieser Mann. Diese Energie, die muss man schon schätzen, die der hat. Ja, also der ist 100% davon überzeugt, was er da tut. Genauso wie auch der Drosten oder der Streeck, ja. Aber der Lauterbach, das kann man schon bewundern, ja, finde ich.
Nächste Frage, Hotel oder Camp?
Hotel.
Ja?
Ja.
Sehr gute Wahl.
Sehr einfach. Agentur oder Veranstalter?
Agentur ist, glaube ich, sicherer im Moment.
Ja, in einem halben Jahr?
Wieder Veranstalter, alles gut.
Macht dir Spaß. Ja. Diskussion oder Harmonie?
Oh, ich bin am Diskutieren.
Ja?
Sehr gut. Dafür bist du auch bekannt, oder? Also das, also gar nicht im negativen Sinne, ne? Also Diskussion, das hatten wir ja öfters, ne? Es kann, also ist ja auch sehr positiv. Bringt einem ja auch weiter.
Also ich würde mal sagen, ich weiß gar nicht, ob ich dafür bekannt bin. Also ich bin eigentlich der Meinung, dass ich gar nicht so bekannt bin. Also sehe ich nicht so. Ja, es ist effektiv so, dass ich bin ja eigentlich immer im Hintergrund. Ich lasse ja, also mein Veranstalter ist das eine, aber mit in PR weißt du es ja selbst, da stehst du eigentlich hinten dran und das Einzige, was man, die Leute glänzen, die haben Ideen, die sind seitenweise in den Zeitungen und man selber klopft sich auf die Schulter, habe ich gemacht, ja, aber sichtbar ist man nicht. Ne? Das ist schon eher mein Ding.
Aber die Branche weiß ja, von wem es kommt oder wer es eingefädelt hat oder wer da wirklich die Strippen zieht im Hintergrund so ein bisschen.
Naja, du weißt es dann.
Ja. Ein paar Veranstalter
ist auch schon gut.
Andi weiß es auch.
Ich sage jetzt mal ja. Aber die Rolle hast du jetzt auch verlassen. Jetzt bist du Autorin und dein Name steht auf einem Buch zu einem aktuellen Thema. Das ist ja schon was Neues für dich auch.
Ja, ich hatte totale Schiss davor. Also ganz ehrlich, als ich das dann fertig hatte, genau kurz bevor es jetzt ins Layout ging, da kam dieses alles dicht machen. Und da hatte ich totale Schiss von meiner eigenen Courage bekommen, muss ich zugeben. Und habe dann auch nochmal eine Schleife gezogen und habe ein paar Probeleser eingeführt. Ja, also nicht nur die ich schon hatte, sondern noch ein paar andere. Und da bin ich jetzt schon ganz froh, dass das jetzt schon einige Journalisten gelesen haben. Jetzt heute auch haben mir zwei Politiker, also eben ein ehemaliger, ein aktueller, mal ein Feedback gegeben. Und das war dann ganz wichtig für mich. Ja, also heute habe ich jetzt gehört, im diplomatischen Dienst würde ich nichts werden können. Ja, also wird man mir wahrscheinlich keinen Job geben. Ja, so. Aber ansonsten ist
es. Du sagst es nicht ohne Stolz, ne? Also, und das heißt ja schon eigentlich alles, also ein bisschen was richtig gemacht, weil, ne, ein bisschen zum Denken angeregt. Das ist ja schon mal ganz gut.
Naja, mal gucken.
Die vorletzte Frage liegt bei Sven.
Lesen oder schreiben?
Ich lese extrem viel. Also ich gehe in der Woche durch zwei Bücher. Und mach beides. Aber lesen ist so die Grundlage. Wer nicht liest, kann auch nicht schreiben.
Ja, denke auch. Ja.
Die letzte Frage. Ja. Hin oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise? Die stellen wir jedem. Wir kriegen fast immer dieselbe Antwort.
Ja?
Und auch bei dir würde ich wetten, ich wüsste es.
Ja. Also ich muss nicht mehr so viel weg. Also ich habe schon 105 Länder auf dem Rücken. Ich war dreimal in meinem Leben in Neuseeland. Ich war dreimal in Australien. Muss ich alles nicht mehr sehen. Will ich überhaupt nicht mehr hin. Finde ich alles schön. Kann ich mich gut dran erinnern. Super. Aber ja, Deutschland kenne ich auch super gut. Als PR-Frau habe ich viele Hotels eröffnet. War ja früher in der Hotellerie auch PR-Frau. Also ich fahre weiterhin jetzt nach Ecuador und auf die Galapagos-Inseln. Das mache ich einmal im Jahr, mindestens, wenn nicht zweimal. Und morgen fliege ich erstmal nach Venedig. Ja. Also weg.
Also doch weg. Sehr gut. Bevor wir das Gespräch beenden, will ich hier einmal für alle Hörerinnen und Hörer ein absolutes Plädoyer für das Buch aussprechen. Das Buch heißt Jetzt Reisen. Und die Welt retten. Ich denke, das ist wichtig, nicht nur für Touristiker, sondern auch für die Menschen, die gerne reisen, die sich für diese Welt des Reisens interessieren. Das ist auch, denke ich, ein nützlicher Blick hinter die Kulissen, wie Reisen produziert werden im besten Fall und wie sie im schlimmsten Fall eben nicht produziert werden, wenn es nicht geht. Und das will ich wirklich allen Hörern und Hörern nahelegen, dass sie sich dieses Buch zulegen. Das ist erschienen, korrigier mich bitte, im Boot Verlag.
Das ist Book on Demand. Das ist der schnellste Weg, wie man sein Buch in die Welt hauen kann.
Ganz genau. Wo kann man es bestellen? Also, oder wie kann man es
bestellen? Überall mittlerweile. Du kannst bei Amazon bestellen, du kannst in jedem Buch, bei Hugendubel, in jedem Buchladen. Mhm. Ja, da steht dann noch, es dauert ein bisschen länger, bei Amazon dauert es im Moment eine Woche, weil es halt nur auf Anfrage produziert wird und nicht auf Lager liegt.
Und was mir sehr gut gefällt, ist auch die Subline. Also das Buch heißt Jetzt Reisen und die Welt retten. Die Subline ist, wie Deutschland in der Pandemie zur Bananenrepublik wird, während der Bananenexport-Weltmeister Ecuador in der Corona-Krise über sich hinaus wächst. Also regt sehr zum Denken an. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ich bin noch nicht ganz durch, aber es gefällt mir sehr gut. Wir bedanken uns recht herzlich bei Beate Zwermann, Buchautorin, Reiseveranstalterin und vor allem Fürsprecherin für, würde ich sagen, die beste Branche der Welt. Vielen lieben Dank, Beate.
Ja, danke an euch, dass ich heute hier sein durfte. Ja,
schön. Gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns gerne, wenn ihr Kommentare, Anmerkungen, Kritik oder was auch immer habt. Wir sind wie immer zu erreichen über unsere Kanäle auf Instagram und Facebook Hin und Weg Podcast oder über unsere Webseite hinundwegpodcast.de. Dort könnt ihr ein Formular ausfüllen, auf das wir dann antworten.
Innerhalb von 24 Stunden.
Ganz genau. Sven persönlich tut das. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und
Jans, der auch schon an seinem Bestseller schreibt, wie ich weiß. Vielen lieben Dank, Beate.
Vielen lieben Dank.
Gerne.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Hin und Weg wurde präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.